Guten Morgen. Wir hatten gesprochen über Markov-Ketten. Die Folie, die Definition der Markov-Kette habe ich Ihnen nochmal an die Wand geworfen. Kurz nochmal erwähnt, eine Markov-Kette, was ist wichtig zu wissen? An sich reicht es völlig, wenn ich weiß, was die Matrix der Kette ist, die Matrix P. Und wir hatten gesagt, dass die Matrix P eine stochastische Matrix ist. Das heißt, die Eigenschaft, die ich haben muss, ist, dass für alle Knoten I gilt, wenn ich mich entscheiden muss, so würde ich das versuchen zu lesen, wenn ich mich entscheiden muss, mit welchem Knoten J aus ich fortfahre, dann ist diese Entscheidung festgelegt durch eine Verteilung. Ja? Heißt, also hier möchte ich nochmal kurz an den Begriff einer stochastischen Matrix erinnern, heißt, dass PI1 bis PIN ist eine Verteilung. So, das ist die Matrix, die wesentlich ist, und dann möchte ich mir aber auch gleichzeitig den Graphen der Kette anschauen. Der darf keine Senke haben, das heißt, jeder Knoten muss tatsächlich einen Ausgrad haben, der positiv ist, von 0 verschieden ist. Und was ich allerdings fordere, ist, dass der Matrix-Eintrag Zeile I, Spalte J genau dann den Wert 0 annimmt, wenn tatsächlich keine Kante da ist. Ja? Wenn das I, J keine Kante ist. So. Das ist dann die Markov-Kette, und wir sollten mal schauen, was wir mit Markov-Ketten so alles anstellen können. Und das Erste, was ich mir anschauen möchte, ist Wettervorhersage und insbesondere die Frage, wenn wir uns das Leben ganz, ganz einfach machen wollen und einfach sagen, mit Wahrscheinlichkeit 3/4 bleibt das Wetter so, wie es ist, und mit Wahrscheinlichkeit 1/4 kippt es. Was ich nur voraussagen möchte, ist, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Dann würde ich mir das Leben sehr einfach machen, wenn ich sage, okay, ich trage mal links die Zeilen, eine Zeile für Regen, eine Zeile für Sonne, eine Spalte für Regen, eine Spalte für Sonne. So, wenn ich jetzt die Matrix meiner Wettervorhersage eines extrem einfachen Modells definiere, dann würde ich sagen, wenn ich vorher Regen hatte, dann werde ich weiter Regen haben mit Wahrscheinlichkeit 3/4. Das ist mein sehr, sehr einfaches Modell. Wenn ich vorher Regen hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am nachfolgenden Tag tatsächlich die Sonne scheint, die Restwahrscheinlichkeit. Was passiert? 3/4 plus 1/4 gleich 1. Verteilung. Wenn ich weiß, dass die Sonne scheint, dann soll am nächsten Tag tatsächlich die Sonne weiterhin scheinen mit Wahrscheinlichkeit 3/4. Mit der Restwahrscheinlichkeit 1/4 habe ich am nachfolgenden Tag tatsächlich Regen. Was ist der Graph dieser Markov, was ist der Graph, der zu dieser Übergangsmatrix, hatten wir sie genannt, passt? Naja, da habe ich einen Knoten Regen, einen Knoten Sonne, und dann habe ich einen Übergang von Regen nach Sonne, von Sonne nach Regen. Aber bitteschön, es kann auch passieren, dass es weiterhin regnet am nachfolgenden Tag und dass weiterhin am nachfolgenden Tag die Sonne scheint. Wissen Sie, und was ich dann gleich machen würde, ist, ich würde versuchen, mir einen Eindruck zu verschaffen von der Übergangsmatrix, indem ich einfach die Wahrscheinlichkeiten abtrage auf den Kanten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am nächsten Tag regnet, 3/4. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am nächsten Tag tatsächlich wieder Sonnenschein gibt, 3/4. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter sich ändert, 1/4. Ja? Die Markov-Kette ist an sich beschrieben nur durch die Übergangsmatrix. Ich denke, eine sehr viel schönere Art und Weise, sich eine Markov-Kette zu veranschaulichen, ist über den Graphen, wenn ich dann auch bei den Kanten tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten eintrage. So, Wettervorhersage, das ist das erste Beispiel. Sie haben sehr, sehr viele Beispiele, die man tatsächlich mit Markov-Ketten modellieren kann. Roulette. So, schauen wir uns das an. Und zwar möchte ich Ihnen Roulette im Wesentlichen erklären, damit, dass ich sage, okay, ein Spieler startet mit einem Anfangsvermögen von V. Und in einem Zug des Spiels kann der Spieler tatsächlich, und sagen wir mal, das Spiel ist fair, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 sein Vermögen um 1 erhöhen, er gewinnt 1 Euro, beziehungsweise, wenn er Pech hat, nimmt sein Vermögen um 1 Euro ab, er landet bei V-1. Nicht? Und dann hätte ich genau dieselbe Geschichte hier bei Vermögen 0. Bei Vermögen 0, da haben Sie keinen Euro mehr, dann können Sie auch den Euro nicht setzen, da ist Schluss. Das Einzige, was passiert ist, wenn Sie, was von Interesse ist, wenn Sie noch 1 Euro haben und den Euro setzen, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 sind Sie im nächsten Schritt bankrott. Ja, und dann geht das Spiel so weiter, bis wir vielleicht sagen, das Kapital bis zum Kapital der Bank, ja, was die Bank tatsächlich noch garantieren kann. Und ich hätte stets mit Wahrscheinlichkeit 1/2, dass ich 1 Euro gewinne, beziehungsweise mit Wahrscheinlichkeit 1/2, dass ich 1 Euro verliere. Ja, und jetzt brauchen wir nicht großartig die Übergangsmatrix aufzuschreiben, es ist klar, was hier passiert. Im Übrigen, was passiert hier? Das ist ein Spiel, das Sie nie finden werden, das Spiel ist fair. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gewinnen Sie, mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 verlieren Sie. Auf der anderen Seite, wenn das K sehr viel größer ist als das V und Sie so lange spielen, bis Sie die Bank in die Knie gezwungen haben, das K sehr viel größer als das V und Sie spielen so lange, bis Sie tatsächlich die Bank in die Knie gezwungen haben, wird hochwahrscheinlich nicht passieren, Sie werden bankrott sein. Ja, mit einer Wahrscheinlichkeit, die, da kann man sich von überzeugen, exponentiell groß ist, der Größe des Kapitals der Bank. Ja? Wenn die Bank tatsächlich sehr viel größer ist als die, wenn das Kapital der Bank sehr viel größer ist als ihr Vermögen. Weitere Beispiele, das erwähne ich jetzt nur, ich möchte Ihnen den Eindruck geben, dass was wir jetzt treiben für die Modellierung extrem wichtig ist, weil das Leben ist nicht deterministisch, das Leben ist probabilistisch. Warteschlangen. Und zwar die Warteschlangenlänge. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Kasse modellieren. Ja, was passiert? In einem Zeitschritt arbeiten Sie einen Kunden ab, ein neuer Kunde kommt, 2 neue Kunden kommen, 3 neue Kunden kommen gleichzeitig, das können Sie nicht richtig voraussagen. Das heißt, da liegt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung vor auf einen neuen Kunden, auf 2 neuen Kunden, auf 3 neuen Kunden, beziehungsweise, dass kein neuer Kunde kommt. Ja? Und dann versuchen Sie, mit der Markov-Kette zu modellieren, wie viele Kunden denn vor der Kasse warten. Ja? Das ist toll, was Sie mit Markov-Ketten so alles treiben können. So, unsere Sichtweise ist natürlich die des Zufallssurfers. Und uns interessiert vor allen Dingen Markov-Ketten, wenn sie Irrfahrten durch den Graphen, durch unsere Webkette insbesondere, definieren. Mit Wahrscheinlichkeit, ja, die Übergangsmatrix war groß P, mit Wahrscheinlichkeit P, J springe ich vom Knoten I oder vom Zustand I, ja, die Begriffe Knoten und Zustand werden synonym verwandt, springe ich vom Knoten oder Zustand I zum Knoten oder Zustand J. P, I, J ist die Wahrscheinlichkeit. So, und dann erinnern wir uns daran, was wir letztes Mal getrieben haben. Und was wir getrieben haben, war nichts anderes als zu sagen, bitteschön, wir haben den Zufallssurfer. Und was wir versuchen, mit dem Zufallssurfer zu treiben, ist im Wesentlichen eine Bewertung der Webseiten zu erreichen. Und um diese Bewertung zu erhalten, haben wir erst einmal das PIJ oben K definiert. Und das ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass der Surfer in K Schritten von I nach J gelangt. So, und wissen Sie dann, wenn ich dieses Thema noch nicht kennen würde, mich würde es jetzt wirklich interessieren, ob die folgende Kenngröße eine vernünftige Beurteilung der Bedeutung einer Webseite ist. Von welcher Kenngröße rede ich? Naja, dass wir einfach mal sagen, die Bedeutung der Seite J ist nichts anderes als, was ich machen möchte. Ich möchte die Kette genügend lang laufen lassen, damit ich nicht irgendwelchen Zufälligkeiten ausgesetzt bin. Ja? So, und dann stelle ich mir vor, dass ich tatsächlich mit Wahrscheinlichkeit 1 durch n meinen Zufallssurfer abgesetzt habe, in der Webseite I. Und was mich dann interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit in K-Schritten, außen habe ich den Grenzwert, in K-Schritten von I nach J zu gelangen. Wie sollten Sie das lesen? Das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, im Knoten J zu gelangen, nach K-Schritten. Das war unser erster Versuch, die Bedeutung der Seite J zu definieren. Unser zweiter Versuch, die Bedeutung zu definieren, ist über den Peer Review erfolgt. So, und im Peer Review, was wir da gesagt haben, ist nichts anderes als: Webseiten vererben ihr Renommee zu gleichen Anteilen. Vererbe Renommee. So, was haben wir da gesagt? Wir haben gesagt, bitteschön. Und an der Stelle habe ich jetzt vergessen zu sagen, das soll unser PageRank sein, der PageRank der Seite J, und zwar in der Definition Stern. Unser erster Versuch zu definieren, was die Bedeutung einer Webseite anbelangt. So, mein zweiter Versuch ist über den Peer Review und den Ansatz, das Renommee zu vererben. Der Peer Review Wert für die Seite J soll nichts anderes sein als erstmal festgehalten, dass ich mit einem zufälligen Sprung tatsächlich die Seite J erreiche und ich springe zufällig mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d, so hatten wir das beim letzten Mal gemacht, beziehungsweise, dass wir hatten gesagt, alte Kanten wählen und eine alte Kante würden wir mit Wahrscheinlichkeit d wählen und wenn ich eine alte Kante wähle, dann muss ich mich interessieren für all die Webseiten, die tatsächlich ihr Renommee an das J zu gleichen teilen, die ihr Renommee an das J weitergeben wollen. So, und oder können überhaupt. Und das sind natürlich nur die Webseiten, die tatsächlich, wir hatten gesagt, Vorgänger von dem J sind, direkte Vorgänger. So, und das Renommee einer solchen Webseite, Vorgängerseite, ist der PageRank von I, aber zu gleichen Teilen wird das Renommee vererbt. So, und jetzt ist die große Frage für mich, das ist der zweite Versuch der Definition von Bedeutung. Der zweite Versuch der Definition der Bedeutung der Seite J. So, So, und was mich jetzt, das ist die brennende Frage für den Rest der Veranstaltung, was mich jetzt wirklich interessiert, gilt tatsächlich, dass der PageRank mit Peer Review definiert identisch ist zum PageRank über den Zufallsurfer definiert. Wenn das für mich nicht der Fall ist, dann habe ich keine, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, keine überzeugende Definition der Bedeutung. Wenn das funktioniert, dann fange ich an zu schreien, das tue ich zwar nicht, aber wenn ich das jetzt erfunden hätte, ja, würde ich schreiend durch dieses Hörsaalgebäude laufen. Und zwar einmal rauf, einmal runter, einmal rauf, einmal runter. Solange man das mit den Treppen schreiend hinbekommt. Ja? Ja?
Ja. Ist der Zufallsurfer eine Eigenschaft der Markov-Kette?
Nicht, der Zufallsurfer, das ist jemand, den wir auf dem Webgrafen absetzen. Den wir dann durch den Webgrafen schicken, mit Wahrscheinlichkeit D wählt er eine Kante, einen Hyperlink, und mit Wahrscheinlichkeit 1-D springt er zufällig irgendwo hin. Wir versuchen tatsächlich, den Zufallsurfer zu modellieren durch eine Markov-Kette. Ja? Zuerst ist der Zufallsurfer, einfach weil er sich aufdrängt, in einem Versuch zu erklären, was denn nun die Bedeutung einer Webseite ist. Ja? Okay. Ja?
Frage zu der Grenzwertbetrachtung. Ja. Kann ich mir eigentlich sicher sein, dass das System in einem Grenzwert läuft, oder könnte es nicht auch oszillieren oder auch unschwer sein?
Existiert das Ding? Nö. Muss nicht. Wenn die Markov-Kette böse ist, existiert doch nicht. Was würde ich mir, glänzende Frage, wird hoffentlich jetzt auf der nächsten Folie, wenn ich mich recht erinnere, beantwortet. So, eine Kette ist ergodisch, wenn sie schnuckelig ist. Eine schnucklige Kette hat tatsächlich Grenzwahrscheinlichkeiten von I nach J zu laufen, die, deren Grenzwert, hier haben wir das, den Grenzwert gebildet. Was war das Pi i j, wenn ich das K oben habe fallen lassen? Das war nichts anderes, das Pi i j war nichts anderes, als tatsächlich Limes K gegen unendlich Pi i j K. Lassen Sie mich das einfach hier oben nochmal antragen. Was war das Pi i j? Das war der Limes, wenn ich einfach lange genug den Random Surfer herumjage, Pi, I, J, oben, K. So, die Kette ist wirklich hübsch, sie ist nett, sie ist gut zu mir, ich nenne das ergodisch, wenn die Grenzwahrscheinlichkeiten, wenn die Grenzwerte hier existieren, und ich will mehr. Ich will sagen, an sich eine Sache, die vollkommen klar sein sollte, wenn die Kette gut zu mir ist, dann ist es, der Kette folgt, dann hat die Kette nach einer gewissen Zeit vergessen, wo sie denn angefangen hat. Und das heißt, vergessen, wo sie angefangen hat, das Pi i j muss gleich sein zum Pi i j, zum Pi i Strich von j. Ob angefangen in i oder angefangen in j, sie wird es vergessen haben. Die Forderung für eine ergodische Kette ist, Grenzwerte existieren, so, Grenzwerte existieren und es gilt Pi i j gleich Pi i Strich für alle i i Strich. So, das ist ein Punkt und du bist ein Strich und Knoten j. Ich vergesse, wo ich hergekommen bin. Das sollte sie auch, wenn ich doch für unbeschränkt viele Schritte unterwegs bin. Das sollte passieren, aber nicht nur das. Ich muss mit positiver Wahrscheinlichkeit für je zwei Knoten oder Zustände I und J einen Weg gefunden haben von I nach J. Das ist doch hübsch, ja? Ich meine, das sind Mindestanforderungen, die ich stellen muss. So, und jetzt ist natürlich die Frage, Entschuldigung, wann bist du hübsch? Und in der Mathe 3 kriegen Sie gesagt, das ist sowas von einfach? Du musst dich nur davon überzeugen, dass der Graph, und jetzt spielt die Matrix überhaupt keine Rolle mehr. Der Einzige, der jetzt entscheidet, ist der Graph. Du bist hübsch, wenn der Graph stark zusammenhängt ist. Ich komme von irgendwo nach irgendwo anders hin. Eigenschaft B ist erfüllt. Das sagt ja die Forderung des starken Zusammenhangs. Und die Kette ist aperiodisch. Und was heißt das aperiodisch? Ja, sie ist aperiodisch, wenn für alle Knoten I, wenn ich versuche, vom Knoten I auszugehen und zum Knoten I aber zurückzukehren, kann ich das auf verschiedenste Arten und Weisen machen. Aber der größte gemeinsame Teiler der Weglängen soll 1 sein. Mal kurz nachgedacht, was passiert, wenn ich einen Graphen habe, der bipartit ist. Wie sind die Weglängen, wenn ich zurückkomme von einem Knoten zum Knoten? Kann es eine ungerade Weglänge geben? Die sind alle gerade. Ein bipartiter Graph ist in unserem Sinne nicht schön. Warum ist das auch eine äußerst unangenehme Geschichte für uns? Der Grenzwert existiert nicht. Weil für gerades K werde ich andere Ergebnisse haben als für ungerades K. Die Wahrscheinlichkeit von I nach I zu gelangen für einen bipartiten Graphen für ungerades K ist 0. Für gerades K werden wir möglicherweise konvergieren. Ja, aber ne, das kann einfach nicht gut gehen. Das Tolle, da beschäftigen Sie sich in der Mathe 3, das Tolle ist, die Kette ist genau dann schön in unserer minimalistischen Anforderungsliste, genau dann, wenn tatsächlich der Graph stark zusammenhängt ist und der aperiodisch ist. So. Und das Tolle ist, es spielt überhaupt keine Rolle, wo ich angefangen habe. So, jetzt möchte ich mir anschauen, der Zusammenhang zwischen dem PR-Stern, das ist der Versuch gewesen, Bedeutung zu definieren über den Zufallshöfer, den Zusammenhang zwischen PR-Stern und Grenzverteilungen, was immer das ist. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kennen wir nur Grenzwahrscheinlichkeiten. Ich erinnere mich an die Matrix, an die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten für unseren Webgraphen, den neuen Webgraphen. Wir sind wirklich am Begonnen, tatsächlich mit dem Webgraphen, so wie wir ihn uns ursprünglich vorgestellt haben. Dann haben wir aber neue Kanten eingesetzt, nämlich wir haben eine Kante von I nach J eingesetzt, zum Beispiel wenn eine Kante von I nach J gar nicht in dem G drin gesessen ist. Wir haben eine solche Kante eingesetzt mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d durch n. Die haben wir nicht eingesetzt, die ist drin. Ja? Aber wir springen diese Kante mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d durch n. So, welche Markov-Kette modelliert tatsächlich unseren Zufallssurfer? Diese Frage müssen wir uns jetzt stellen. Das ist zum ersten Mal von dem Graphen ausgedacht. Nicht der Graph g, weil wir haben ja neue Kanten eingesetzt. Ja, wer das ist er, das ist der vollständige Graph. Der vollständige gerichtete Graph, der hat eine Kante von I nach J. Entweder die ist schon drin gewesen, dann ist es okay. Wenn sie nicht drin gewesen ist, dann ist es eine neue Kante. Er hat aber auch eine Kante von J nach I. Entweder sie ist drin gewesen, dann ist es fein. Wenn sie nicht drin gewesen ist im Webgraphen, dann setzen wir sie ein, weil das haben wir gerade gemacht mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d durch n wird diese Kante benutzt. Ja? So, und das ist der vollständige gerichtete Graph, Knotenmenge 1 bis n, Kantenmenge, für je zwei Knoten U und V gibt es eine Kante von U nach V. Okay. Was wir sagen ist, wir nennen tatsächlich diesen Ausdruck die Webkette. Und was wir im Wesentlichen sagen, die Webkette hat als Übergangsmatrix genau Übergangsmatrix, die wir uns überlegt haben. Und wir stellen jetzt fest, indem wir den Graph auf, das, auf die gerichtete Version des vollständigen Graphen definieren. Wir stellen jetzt fest, ja, du bist der Graph. Weil wir setzen die neuen Kanten ja ein. So, diese Webkette ist ergodisch. Schauen Sie mal, wie komme ich denn von I nach J in dieser Monsterkette? Von I nach I. Ich kann zum Beispiel sagen, ich gehe von I nach J und dann gehe ich von J nach K und dann gehe ich zurück. Weglänge 3. Oder aber ich gehe von I nach J und Weglänge 2. Größte gemeinsame Teiler von 2 und 3. Uno. Aperiodisch. Ist der Graph stark zusammenhängend? Das ist schon furchterregend, ja? Ich will von I nach J mit dem Weg? Nee, ich kann die Kante nehmen. Der Graph ist sowas von, die Kette ist sowas von ergodisch, ja? Nach den Ergebnissen der Mathe 3, wir werden in unserer Irrfahrt vergessen, wo wir hergekommen sind, ob von I oder von I'. So, und jetzt möchte ich mir anschauen, was denn überhaupt dieser Versuch war, das PR-Stern zu definieren. Naja, dann muss ich mir den Limes vornehmen. Das war unser Versuch, das PR-Stern zu definieren, und zwar Bedeutung für die Webseite J. So, habe mit dem Herrn Bosse gesprochen. Grenzwerte sind noch nicht rangekommen, aber Grenzwerte kennen Sie aus der Schule. Was macht man mit einem Grenzwert und einer Summe? Häufig man vertauscht. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe den Grenzwert mit der Summe vertauscht. So, was bist denn du, mein lieber Freund? Limes K gegen unendlich Pi, unten IJ, oben K. Och, ich bin die Grenzwahrscheinlichkeit Pi IJ. Okay, wenn du die Grenzwahrscheinlichkeit bist, dann hast du doch da stehen 1 durch N, Summe I gleich 1 bis N. Und ich bin die Grenzwahrscheinlichkeit Pi IJ. Aha, die Kette ist aber ergodisch. Das heißt, ich vergesse, wo ich herkomme. Da wird doch anscheinend N mal dasselbe addiert, oder? Und dann noch schön durch N dividiert. Ach, ist das fein und sauber. Pi 1, N. Dann sage ich halt, ich fange an von 1. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wo immer ich anfange, jetzt haben wir hier einfach die Grenzwahrscheinlichkeit Pi IJ eingesetzt und jetzt benutzen wir die Ergodizität und fertig ist die Kiste. So, und wissen Sie, das Tolle ist jetzt verstehe ich vom Begriff, von der Perspektive der Markov-Kette auf einmal, was denn dieser Versuch überhaupt war, die Bedeutung zu definieren. Und dieser Versuch ist nichts anderes als zu sagen, bitteschön, wir haben doch hier angefangen, ja? Ganz links hätte ich schreiben sollen, PR Stern. Unten J. Bedeutung der Webseite. J, das ist doch, was dieser Ausdruck besagt. Was ich jetzt festgestellt habe, das PR Stern unten J, das stimmt überein mit dieser Grenzwahrscheinlichkeit. Naja, und dann definiere ich jetzt die Grenzverteilung. Und das ist die Verteilung, die sagt, was ist denn in the long run, ja, wenn das K nur groß genug ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von 1 ausgehend wieder auf 1 komme. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, von 1 ausgehend auf n zu kommen? Das halte ich einfach mit dieser Grenzverteilung fest. Ja, und das PR-Stern ist diese Grenzverteilung. Wissen Sie, jetzt fangen wir an, vernünftig zu arbeiten. Wir haben Heuristiken gehabt und ich versuche jetzt die Heuristiken wiederzufinden als fundamentale Eigenschaften eines mathematischen Objektes, einer Markov-Kette. Dankeschön. Ja, hier haben wir das J stehen und Ja, Pi1j ist dasselbe wie Pi2j, wie Pi3j, wie Pi nj, dann nehme ich Pi1j n mal, Dankeschön. So, aber wir vermerken, was wir jetzt gelernt haben, das ist das Rho. Und das Rho, das ist die Grenzverteilung. Okay, toll. Was sollten wir uns jetzt anschauen? Wir sollten uns anschauen, ob denn ob der Peer Review auch auf ein fundamentales Konzept der Markov-Ketten führt. Wir beginnen mit der Matrizenmultiplikation. Haben Sie bei Herrn Bosse sich angeschaut? Wie multipliziere ich zwei Matrizen A und B? Das sind quadratische Matrizen. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber doch, das habe ich gesagt. N mal N. Was mache ich, um zu wissen, was in der Produktmatrix Zeile I, Spalte J steht? Multipliziere ich Zeile I so, mit Spalte J. Ne? Multipliziere ich Zeile I mit Spalte J. Matrixvektor. Wenn ich denn, und wir müssen unterscheiden, ob wir mit von links ran multiplizieren oder von rechts ran. Wenn ich von links ran multipliziere, was mache ich? Ich interpretiere das x als einen Zeilenvektor, ja, und diesen Zeilenvektor multipliziere ich nacheinander mit der ersten Spalte, mit der zweiten Spalte, mit der dritten Spalte, mit der letzten Spalte der Matrix. Wenn ich die ith Komponente des Produkts haben möchte, wenn ich die ith Komponente des Produkts haben will, multipliziere ich den Zeilenvektor x mit der ith Spalte. Okay? Ja, und dann, weil es so schön war, gerade nochmal das x von rechts ran multipliziert. Und was ich hier mache, ich multipliziere das x als Spaltenvektor aufgefasst mit der ithen Zeile der Matrix, nicht? Ithe Zeile der Matrix, das sind die AIKs, ich multipliziere. So, und jetzt frage ich mich, warum ist denn das überhaupt so definiert worden? Ja, da hat es natürlich Gründe, die sich aus der linearen Algebra ergeben. Jetzt schaue ich mir mal einfach an, wie ich einen Schritt der Markov-Kette modellieren kann. Einen einzigen Schritt. Und Sie sehen hier ein Wow. Stellen Sie sich vor, Sie starten Ihre Kette mit Wahrscheinlichkeit Pi unten I im Knoten I. Ich frage mich, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich denn dann im Knoten J nach einem Schritt der Kette? Naja, wie komme ich denn in den Knoten J? Ich komme zum Knoten J, indem ich den Knoten I ausgewählt habe und dann in der Kette, in einem Schritt der Kette von I nach J gesprungen bin. Ich habe den Knoten I ausgewählt mit Wahrscheinlichkeit Pi I. In einem Schritt von I nach J zu gelangen, puff, ja, das ist P unten I, J. Da steht es. Und da steht, weil das ist bestimmt nicht toll. Das ist einfach so, ja. Aber was ist denn auf der rechten Seite? Warum habe ich da gleich toll geschrieben? Von der Sichtweise der Matrix P und der Sichtweise der Verteilung Pi, da wird doch das Pi multipliziert mit welchem Teil der Matrix? Mit der J-Spalte. Aha. Das Matrix-Vektorprodukt sagt uns, was die Kette tut. Merkwürdig, ja? Wenn Sie einen fundamentalen Begriff haben, wie der Begriff des Matrix-Vektorproduktes, dann passt der halt für viele andere fundamentale Zusammenhänge. Wenn ich in der Verteilung Pi anfange, nach einem Schritt befinde ich mich in der Verteilung Pi transponiert P. Und jetzt gucke ich einfach mal zwei Schritte lang, was da passiert. Und immer noch dieselbe Annahme. Ich wähle den Knoten I mit Wahrscheinlichkeit Pi und I. Dann weiß ich, Mensch, in einem Schritt bin ich im Zustand L mit dieser Wahrscheinlichkeit. Das haben wir ja gerade gemacht, wenn wir die Kette für einen Schritt verfolgt haben. Nach dem zweiten Schritt ist die Kette im Zustand J mit welcher Wahrscheinlichkeit? Naja, ich bin im Zustand J, wenn ich nach einem Schritt einen Zustand L erreicht habe und im zweiten Schritt von L nach J gehe. Den Zustand L habe ich erreicht, das habe ich ja jetzt einfach abgeschrieben, ja? Den Zustand L habe ich erreicht mit der Wahrscheinlichkeit L-te Komponente des Vektors Pi transponiert P. Da steht es. So, und dann muss ich von dem L zum J springen, wenn ich in zwei Schritten das J erreichen will. Also multipliziere ich das mit der Wahrscheinlichkeit, das zu tun. Aha, was bist denn du? Ich schreibe einfach aus, wer denn das Pi transponiert P ist. Ja, das haben wir doch gerade gemacht. Das ist die Summe Pi, Pi und ein L. Pi, Pi und ein L. Einfach nur eingetragen, was Sache ist. Das geübte Auge sagt, wenn du jetzt was verstehen willst, machst du was? Was sagt das geübte Auge? Wissen Sie, wenn Sie nicht weiter wissen, dann vertauschen Sie Summen. Und das mache ich jetzt. Der Vorteil ist, wenn ich die Summen vertausche, dann bekomme ich das Pi nach außen gezogen. Also, das statt der Summe über L, gefolgt von der Summe über I, habe ich zuerst die Summe über I, gefolgt von der Summe über L. Das Pi kann ich nach außen ziehen. Und sagen Sie mal, wer schaut Sie denn da so nett und freundlich an? Och, du bist doch nichts anderes als Komponente I, J der Produktmatrix P². Aha. Warum wird eigentlich die Matrizenmultiplikation so definiert, wie sie definiert wird? Ja? Wir Informatiker, wir könnten das auch so definieren. Ja? Was heißt könnten? Wir müssten das so definieren. Ne, und was bist du? Entschuldigung, du bist jetzt nichts anderes, als wenn ich jetzt die Matrix P² nehme. Ich habe das P mit sich selbst multipliziert. Wenn ich jetzt die Matrix P² wähle, dass ich das Pi von links ran multipliziere, an das P². Hier ist das P² und hier ist das Pi. Ja, wir können jetzt mit linearer Algebra verfolgen, was die Kette tut. Nach K Schritten befindet sich die Kette im Zustand J mit welcher Wahrscheinlichkeit? Nach K Schritten. Nach zwei Schritten weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, sich im Knoten J zu befinden, ist Pi transponiert mal P². Das geübte Auge sagt, Mensch, in einem Schritt mit Wahrscheinlichkeit Pi transponiert nicht P², sondern P. Nach K Schritten, das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht mit P hoch K. Pi transponiert mal Pi hoch K auch funktioniert. So, jetzt können wir tatsächlich die Kette und ihre Funktionsweise voraussagen. So, und jetzt kommt der zweite Hammer. Wir haben gesagt, bitteschön, der Grund, warum wir auf Markov-Ketten gehen, wir brauchen Erleuchtung. Erleuchtung, um zu sagen, bitteschön, der erste Versuch, PR, und der zweite Versuch, PR Stern, P-Schränk 1, P-Schränk 2. Diese beiden Begriffe sind identisch. Wir wissen schon, das PR-Stern stimmt überein mit der Grenzverteilung. Jetzt schaue ich mir einfach mal an, was denn eine stationäre Verteilung ist. Eine Verteilung heißt stationär, Verteilung Pi, die heißt stationär für die Kette. Wenn ich in der Verteilung anfange und ich komme nicht wieder raus, stationär, ich bleibe da. Die ist stationär. Falls die Kette nach einem Schritt in Pi verbleibt, wenn in Pi gestartet. Entschuldigung, was genau heißt das? Ja, wenn ich das Pi von links ran multipliziere, bleibe ich in Pi. Wissen Sie, und irgendwie haben Sie nicht auch das Gefühl, wenn das Pi die Grenzverteilung ist, könnte man ja einfach mal nehmen. Ich multipliziere das mit der Übergangsmatrix. Das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht was passiert. die Grenzverteilung wieder rauskommt. Ja? Okay. Was erzählt uns denn die Mathe 3? Die Mathe 3 sagt auch, das Leben ist sowas von schön. Die Kette besitzt genau eine stationäre Verteilung. Toll, 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 toll. Was haben wir gemacht? Wir haben den Peer-Review-Ansatz erklärt über ein Gleichungssystem. Und uns wird gesagt, wenn du zusätzlich noch forderst, dass tatsächlich dieses PR eine Verteilung ist, das müssen wir allerdings fordern. Wenn du zusätzlich forderst, dass das PR eine Verteilung ist, dann hat dieses Gleichungssystem eine eindeutige Lösung. Aber es wird noch viel toller. Das ist die Grenzverteilung. So, und jetzt, das haben die Leute bei Google natürlich gewusst. Ja? Das haben die Leute bei Stanford natürlich gewusst, diese Hintergrundwissen aus Markov-Ketten. Jetzt haben sie ein solide, motiviertes Verfahren, ja, mit dem sie wirklich drangehen können, so etwas wie Renommee zu definieren. Zwei verschiedene Sichtweisen stellen sich als identisch heraus. Das einzige Problem ist, sie müssen versuchen, diese Stadt, ja, ich springe ein bisschen, bin ein bisschen zu weit gesprungen, ja. Was wir ja zum jetzigen Zeitpunkt erst wissen, ist, was denn die Grenzverteilung ist, das ist das PR-Stern. Jetzt habe ich nur eingeführt den Begriff der stationären Verteilung und was natürlich jetzt passieren wird, und das passiert auf der nächsten Folie, diese stationäre Verteilung, das ist der PageRank. So, wir fordern, dass der PageRank PR eine Verteilung ist. Was mache ich? Ich schaue mir an, wie wir ihn definiert haben. Das ist die Definition. Wir haben gesagt, wir haben zuerst einmal den Beitrag über die neuen Kanonen. Und wissen Sie, was ich natürlich gerne hätte sagen wollen? Wir haben hier zwei vollkommen verschiedene Sichtweisen. Hier haben wir die Sichtweise, dass wir Renommee verteilen über alte Kanten. Wenn das ein vernünftiger Begriff wäre, dann müsste ich hier sagen, Mensch, du verteilst Renommee auch über die neuen Kanten. Das steht aber gar nicht da. Und das ist irgendwie zusammengehackt, ja? Nicht wirklich. Schauen Sie mal, wenn das PR eine Verteilung ist, dann ist die Summe über alle PRJ-Werte 1. Gelle? So, und was steht denn dann hier? Die Summe über die PRI ist 1. Die PRIs, die können voneinander sehr scharf sich unterscheiden. Aber die PRIs werden multipliziert mit 1 minus d durch n. Da steht genau dasselbe wie in der Zeile vorher. Und schauen Sie mal, jetzt macht das Ganze Sinn, wenn das PR tatsächlich eine Verteilung ist. Jetzt macht das Ganze Sinn, weil wir sagen in unserem Ansatz, Mensch, wir verteilen Renommee über neue Kanten. Mit Wahrscheinlichkeit 1 durch n springst du die Kante, sagen wir mal von i nach j. Und dann verteilst du, von i bist du ja gekommen, dein Renommee PRI. Ja? Aber was ist denn der Grad? Der Grad über die neuen Kanten? Der ist n. Von i aus springe ich ja nicht nur zum j, sondern zu allen möglichen anderen Knoten, zu n anderen Knoten. Den n-ten Teil, zu gleichen Teilen verteilen wir das Renommee. Den n-ten Teil, ja, den kriegt das PRJ geliefert. Okay. Entschuldigung, aber wenn wir uns jetzt überlegen, was denn verdammt ich nochmal, die Matrix war. Die Übergangsmatrix. Haben wir sie irgendwo stehen? Die Übergangsmatrix. So, die Matrix haben wir genannt. P und D von G. Wenn ich mir das anstelle I, J anschaue, dann steht da, wenn das i, j eine Kante ist, Kante von g. Nicht von dem vollständigen Graph, sondern von dem G. Dann steht da, Mensch, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus D läufst du mit einer neuen Kante daher. Und wenn du jetzt tatsächlich von dem I gekommen bist, erreichst du das J aber nur mit Wahrscheinlichkeit 1 durch N. Oder aber du bist gekommen über eine alte Kante. So, und dann bist du natürlich gekommen über die alte Kante I, J. Und das passiert aber nur, du hast ja, der Knoten I hat A, I ausgehende Kanten, das passiert nur mit Wahrscheinlichkeit 1 durch A unten I. So, und wenn es keine Kante gibt, im Sonstfall, ja, dann passiert das natürlich, dass ich mit Wahrscheinlichkeit 1 minus D durch N nur von I nach J springe. Und schauen Sie mal, das will ich jetzt, ich bin so ein bisschen in Zeitnot, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist genau, ja, ich rede über das, die letzte Gleichheit, das ist genau das Produkt P-Schrankvektor mit A. Das sollte das, nicht das P unten N, das ist vollkommener Quatsch, das ist das P unten D von G. Ja, das ist die Übergangsmatrix, das habe ich falsch aufgeschrieben. So, aber wissen Sie, wenn das tatsächlich stimmt, was du doch dann da hast, ist nichts anderes als du hast jetzt das PR transponiert, multipliziert mit dem PN, das sollte natürlich das P unten D von G sein. Ja? So, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass PR ist stationär. So, den Augenblick wollte ich haben, das kam ja ein Geräusch dazwischen, was ich nicht haben wollte, aber ja, das ist toll. Ja? Wenn der Page-Rank eine Verteilung ist, dann ist der Page-Rank stationär und stimmt überein mit der Grenzverteilung. So, und jetzt kann ich tatsächlich sagen, bitteschön, PageRank, du bist stationär. Das haben wir uns gerade überlegt. So, und an sich hätte ich die ganze Zeit fragen sollen, ist denn das, der PageRank gleich dem PageRank gesternt? Und jetzt sagen können, ja, du bist es. Okay, so. Ja, also das ist im Wesentlichen die Folie mit Trommelwirbel. Wir fassen zusammen, wir haben den PageRank auf zwei Arten definiert. Einmal über den Peer Review, einmal über den Zufallsurfer, einmal das PA, einmal das PR-Stern erhalten. Die sind beide gleich. Toll. So. Ist Google happy? Ja. Wir müssen immer noch diesen PageRank berechnen. Und bitteschön, wenn wir das versuchen würden über das Lösen von Gleichungssystemen, dann kriegen wir das nicht gebacken. Was ich dann noch am Dienstag nächster Woche nachliefern muss, wie man tatsächlich den PageRank mit vertretbarem Aufwand berechnen kann. Ja? So, okay, gut. Dann fangen wir jetzt mit der Fragestunde an. Und ich schaue mir das Blatt an. So, da haben wir zuerst mal den Weihnachtsmann, der also entweder ein tolles Geschenk oder Kohle an ein Kind verschenkt. Und zwar ist das jetzt erstmal der Bob. Und der kriegt ein tolles Geschenk mit Wahrscheinlichkeit 5 Achtel. Nee. Gut, der kriegt ein tolles Geschenk mit Wahrscheinlichkeit 5 Achtel, wenn er im Vorjahr ein tolles Geschenk bekommen hat. Der kriegt allerdings Kohle, wenn er im Vorjahr, trotzdem er im Vorjahr ein tolles Geschenk bekommen hat, aber das bekommt er nur mit Wahrscheinlichkeit 3 Achtel Kohle. So, und dann wird gesagt, bitteschön, dann schau dir doch mal an, wie denn, wenn du anfängst mit der Situation, dass der Bob tatsächlich ein tolles Geschenk bekommen hat, dann schau dir doch mal an, was nach drei Jahren passiert. mit welcher Wahrscheinlichkeit er ein tolles Geschenk bekommen hat, beziehungsweise Kohle. Die Verteilung gibt die Wahrscheinlichkeiten an, nach 3 Jahren. Und hier interessieren wir uns jetzt für den Begriff der Grenzverteilung unter der Annahme, das ist etwas klein wenig anders, als wir es in der Vorlesung gemacht haben. Hier interessieren wir uns für den Begriff der Grenzwahrscheinlichkeit unter der Annahme, dass der Bob tatsächlich ein tolles Geschenk bekommen hat. Ja, und dann wird gesagt, bitteschön, unter dieser Annahme, dass XB oben 0 ist 1,0, unter dieser Annahme berechnet sich dann die neue Verteilung wie? Na, das haben wir gerade gemacht. Die neue Verteilung berechnet sich als links ran multipliziert die Verteilung für das Jahr K an die Bescherungsmatrix. Das ist halt so, das haben wir gerade gemacht, wo wir uns einen Schritt der Markov-Kette vorgenommen haben. Sie brauchen das auch nicht mehr zu zeigen, das ist nur zur Erinnerung. Ja? So, Teil 2. Ich möchte wissen, wogegen die Verteilung konvergiert. Die Verteilung, die mir sagt, was denn der Bob, so sollten Sie das interpretieren, was denn der Bob mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt, wenn er uralt geworden ist. Ja, wenn das K also sehr, sehr groß geworden ist. Zuerst einmal, für jedes K wird gesagt, bitteschön zeigen, was da passiert. Was da passiert fürs Jahr K. Und es ist klar, nicht? Das ist sowas wie vollständige Induktion, die da am Werke ist. Wenn ich weiß, was im Jahr K-1 passiert, zeig bitte schön, was im Jahr K passiert. So, und dann ist die Aufforderung, zeigen Sie, dass die Markov-Kette ergodisch ist. Ach, das ist aber schwer, weil die Matrix, die sieht ja ganz hässlich aus. Ergodizität ist nur eine Frage des Graphen. Nicht eine Frage der Übergangsmatrix. Ja? Und da müsste man sich mal anschauen, wie denn der Graph ausschaut. Wie der Graph ausschaut. So, jetzt schauen wir uns als nächstes an Alice. Die kriegt halt ein tolles Geschenk mit höherer Wahrscheinlichkeit. So, und wir fangen aber jetzt an, nicht mehr mit der Situation, dass Alice tatsächlich ein Geschenk bekommen hat, sondern wir fangen an mit der Situation, dass sie ein tolles Geschenk nur mit Wahrscheinlichkeit 1/4 bekommen hat. Und Kohle mit 3/4. Und dann möchte ich wissen, unter dieser Annahme, was denn passiert für die Grenzverteilung. Ach, um Gottes Willen, dann muss ich mir jetzt anschauen, was das x unten a oben k ist. Das muss ich mit Induktion machen. Und dann muss ich den Grenzwert berechnen. Wie berechnet man für eine ergodische Kette die Grenzverteilung? Man rät bzw. berechnet die stationäre Verteilung über ein Gleichungssystem und benutzt die Aussage, wenn die Kette ergodisch ist, dann ist die Grenzverteilung genau dasselbe wie die stationäre Verteilung, die ich gerade bestimmt habe durch Gleichungssystem. Um Gottes Willen, gehen Sie nicht wieder vor, so wie im Teil A. Sondern machen Sie sich das Leben einfach. Stationäre Verteilung gleich Grenzverteilung. Warum? Weil die Kette ergodisch ist. Natürlich fragen wir, ist die Kette überhaupt ergodisch? Diese Frage, meine Damen und Herren, ist eine äußerst dumme Frage. Ja, wenn Sie sehen, warum die dumm ist, haben Sie sie schon beantwortet. Okay. Haben wir Fragen zur Aufgabe 1?
B3 ist das was anderes als A3, da geht es ja auch nochmal um den Rock und die Station.
Ja. Im Teil A haben wir, glaube ich, nicht gefragt nach stationärer Verteilung, richtig? Sondern wir haben nur gefragt nach Grenzverteilung. Im Teil B über Alice fragen wir nach der stationären Verteilung für Bob zum ersten Mal. Weitere Fragen? Was soll mit dieser Aufgabe bezweckt werden? Ich bezwecke damit, dass Sie einfach mal ausrechnen, beispielhaft, für eine relativ einfache Kette, was denn die stationäre Verteilung ist, für Bob, für Alice, und was denn die Grenzverteilung ist, für Bob und für Alice. Unter der Annahme, dass die beiden Ketten ergodisch sind, sollte das Gleiche rauskommen. Wenn sie nicht ergodisch sind, weiß man halt nicht. Das ist der Sinn und Zweck der Aufgabe. So, was haben wir? Wir haben einen Webgrafen, der besteht aus sage und schreibe 4 Seiten. Die Seite 4 ist eigenbrötlerisch. Die ist auch noch so bescheuert und verweist auf sich selbst. Ja? Also da ist ein Egomane tatsächlich Autor der Webseite. Was wir wissen möchten ist, wie sieht der PageRank aus? Wie gehen Sie vor bei einer solchen Aufgabe? Um den PageRank zu berechnen, ja? Was ich machen muss, ich habe 2 Definitionen, die mir zur Verfügung stehen. Eine Definition über den Begriff einer stationären Verteilung und die zweite Definition über den Begriff der Grenzverteilung. Diese beiden Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Ich möchte Ihnen empfehlen, nehmen Sie den Begriff der stationären Verteilung, weil da steckt die gesamte lineare Algebra hinter Ihnen. Und glücklicherweise haben wir jetzt in der Annalina auch die gaußsche Eliminierung dran, ja, und alles ist gut. Okay. Ja, aber versuchen Sie, sich helfen zu lassen, indem Sie die stationäre Verteilung berechnen. Teil B sagt dann, zeig mir doch mal, wie denn überhaupt diese Übergangsmatrix ausschaut, wenn wir sie nach der Google-Definition definieren. Google-Definition einführen. Und zwar müssen wir reden von der Übergangsmatrix für einen Dämpfungsfaktor D. Was ist das D? 1/2. Was ist der Graph G? Naja, da ist er ja. 4 Knoten hat er. So, und dann können Sie sagen, oh Backe, Mensch, da habe ich jetzt ein Gleichungssystem, 4 Unbekannte und 4 Zeilen, da muss ich schuften wie ein Sklave. Och, 4 ist handzahm. 4 beißt nicht. Sie haben richtigerweise, wenn Sie sich das Gleichungssystem dann anschauen, nur im Wesentlichen ein Gleichungssystem von 3 Gleichungen und 3 Variablen. Ja, aber das Gleichungssystem besteht natürlich auf den ersten Blick aus 4 Gleichungen mit 4 Variablen, aber ne, der PageRank für 4 ist handzahm. Okay. So, was soll dann gemacht werden? Es soll gesagt werden, Mensch, stell dir doch mal vor, dass du mit der Gleichverteilung angefangen bist in dieser Kette. Das ist jetzt wirklich eine Webkette, wenn das Web diese Form hätte. Ja? Was passiert, was macht die Webkette mit der Gleichverteilung? Was macht diese Webkette mit der Gleichverteilung? Nach einem Schritt, nach 2 und nach 3 Schritten. Und wir erinnern uns, wie denn die Verteilung nach einem Schritt ausschaut. Na, dann nehme ich die Wahrscheinlichkeit, die Verteilung, die Anfangsverteilung, das ist das x oben 0, und multipliziere, hier ist das x oben 0, jetzt habe ich natürlich, okay. Multipliziere das x oben 0 mit der Matrix des Systems. Ja? Und Wir haben hier gesagt, dass P sei die P-Schrankmatrix P und ein D von G. Also da greifen wir wirklich auf diese Beobachtung zurück, dass das Matrix-Vektorprodukt uns beschreibt, was die Kette tut. Das ist richtig toll. Ja? So, Teil D. Gesucht ist ein Webgraph mit 4 Webseiten und der Eigenschaft soll eine nicht triviale, eine einigermaßen nicht triviale Kette sein, heißt, jede Webseite soll auf mindestens eine Webseite verlinken, die nicht sie selber ist. Und was passieren soll, ist, wenn ich mit der Gleichverteilung oder uniformen Verteilung anfange, dann sagt die Kette nach einem Schritt, ach nee, ich bleib da, du bist stationär. Ja? Die Gleichverteilung oder uniforme Verteilung soll stationär sein. Diesen Webgraphen G', der hat keinen Zusammenhang zu dem G. Ja? Die sollen einfach nur auf 4 Webseiten einen Graphen definieren, der soll nicht trivial sein, sodass tatsächlich die Gleichverteilung stationär ist. Okay, haben wir da Fragen? Wenn ich mir jetzt anschaue, das Kapitel über Markov-Ketten, ja, dann habe ich so ein bisschen Angst, weil da Konzepte vorkommen, die sind durchaus nicht trivial. Ne? Da hat es die lineare Algebra, die ihren Einfluss verlangt bei der Definition des PageRanks. Da hat es durchaus so ein klitzeklein wenig Analysis, über die Grenzwahrscheinlichkeit kommt sie hinein. Es hat neue Konzepte, wie die Markov-Kette. Aber wenn ich mir wirklich überlege, was ich denn machen muss, um diese Konzepte zu beherrschen. Ich muss Gleichungssysteme lösen. Das ist einfach. Das ist echt einfach. Aber ich muss natürlich wirklich nochmal nachschauen im Skript oder in den Folien, wie denn die Begriffe definiert waren. Ja? Damit ich Kontrolle habe, damit ich weiß, was eine ergodische Kette ist, damit ich Kontrolle habe über den Begriff Ergodizität. Damit ich weiß, wie ich denn überhaupt den PageRank berechne. Ja, das sollte ich tun über das Gleichungssystem. Wie sieht das Gleichungssystem denn aus? Und bei dem Zufallssurfer, ja, auf welchem Graphen surft er denn rum? Das ist der vollständige Graph. Aber mit welchen Übergangswahrscheinlichkeiten denn? Naja, wenn er eine neue Kante nimmt, gleich wahrscheinlich. Wenn er eine alte Kante nimmt, da war diese Philosophie des Vererbens von Renommee zu gleichen Teilen. Wenn er auf einer alten Kante surft, dann einfach 1 durch A und ein I, wenn der Knoten I, von dem ich ausspringe, A und ein I ausgehende Kanten hatte. Ja? Und mehr ist da nicht zu. Was ich wirklich sagen möchte, wenn Sie sich überlegen, was hier gespielt wird, das ist einfach, das ist das Lösen von Gleichungssystemen. Und das Tolle ist, das ist nicht nur einfach, sondern das ist sowas von wichtig. Moderne Datenbanken. Was sollen denn Datenbanken eigentlich tun? Die sollen einem erlauben, auf Information zuzugreifen. Moderne Datenbanken ohne Suchmaschinen ist ein Witz. Ja, hier haben Sie die fundamentale Bedeutung von Verfahren wie dem PageRank in der Definition, in der Konstruktion von Suchmaschinen. Ja? Markov-Ketten gehören jetzt wirklich für das Studium der Informatik dazu als grundlegendes Wissen. Und Gott sei Dank, der liebe Gott hat es alles so konstruiert, dass es einfach schön ist. Ja? Es passt alles zusammen. Ich gucke von verschiedenen Sichtweisen auf dasselbe Problem und es ist dasselbe. Okay, so, Aufgabe 3. Was hat diese Aufgabe zu tun mit Markov-Ketten? Nichts. Blatt 5. Wir werden noch so ein bisschen die Induktion weiter betreiben, ja? Weil ich einfach wirklich nicht aufgeben will in dem Ziel, Sie sind mein Jahrgang, okay? Ich will, dass wenn Sie am Ende des Semesters Bilanz ziehen, dass Sie sagen können, ja, rekursive Programmierung, klar, einfach. Induktion, ja, das brauche ich, um die rekursive Programmierung zu verstehen. Das sind meine Minimalziele. Das ist ein rekursives Programm. Das macht übrigens was sehr Vernünftiges. Was es nämlich versucht zu machen, ist, die x-te Potenz von dem B zu bestimmen. Wie kann ich, das Programm ist ein bisschen kompliziert, ja, es ist C-Code, ist da großartig was, ne? Meine, wir treiben Informatik, Sie müssen später in ein, zwei Jahren, aber nicht natürlich jetzt. Sie müssen in ein, zwei Jahren ein Programm sich anschauen, geschrieben in irgendeiner Programmiersprache X, und dann fangen Sie an, Analogien zu ziehen und fangen an, das Programm zu verstehen. Sie müssen aber jetzt nicht unbedingt die Syntax voll bereits verinnerlicht haben. Ja? Was passiert hier? Hier wird gesagt, du hast zwei Parameter, und zwar Integer-Parameter b und x. Und wenn das x 0 ist, dann gibst du 1 aus. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann schau doch bitte nach, ob das x gerade ist. Und wenn das x tatsächlich gerade ist, was du dann machst, dann rufst du dich rekursiv auf, aber nicht mehr mit der Potenz x, sondern mit der Potenz x halbe. Aber die Basis ist nicht mehr das b, sondern das b². Aber wenn das x ungerade ist, was mache ich denn dann? Ja, dann machen sie es gerade. Dann ziehe ich einfach von dem x einen ab und dann bin ich jetzt mit dem x minus 1 gerade. Beim nächsten rekursiven Aufruf kann ich dann schön wieder versuchen zu sparen. So, und dann sagt der Teil A, was du zeigen sollst, ist tatsächlich, dass das B auch x rauskommt. Das ist nicht so ganz einfach. Das Programm ist sowas von schnuckelig kurz und das ist auch wichtig, ja, weil es erzählt, wie ich eine Potenz mit relativ wenigen Multiplikationen hinkriege. Das ist ein, ne, also es ist nicht nur eins, ist das, gibt das die Möglichkeit zu überprüfen, ob wir verstehen, wie man rekursive Programme verifiziert. Aber wir lernen auch noch dabei, wie man den potenzieren kann. Warum ist das nicht so ganz einfach? Ich könnte sagen, ja, machen wir doch eine Induktion, wo wir sagen, ich fixiere vorher das B und ich fixiere vorher das X. Und dann mache ich eine Induktion, die sagt, Mensch, das B ist fixiert, die Basis, und das X ist fixiert. Und dann mache ich eine Induktion, die sagt, da kommt das B auf X raus. Mache eine Induktion meinethalben über das X. Ja? Aber ich habe das B vorher fixiert und ich habe das X vorher fixiert. Induktion sollte ich machen über das X, weil das X nimmt ab. Bis ich auf den Wert X gleich 0 komme und da ist Schluss aus, da kann ich Induktionsanfang machen. Aber so ganz einfach geht das nicht. Weil hier ist zwar die Basis B, aber in diesem rekursiven Aufruf nicht mehr, da ist nämlich die Basis b². Und da müssen Sie überlegen, wie lege ich denn die Induktion an, dass sie mir den Service leistet, das Programm positiv verifizieren zu können. Sollte ich vorher sagen, ich habe das B fixiert, falle ich sofort auf die Schnüsse. Weil da ist das b² die Basis. Vielleicht sollten Sie tatsächlich die Aufgabenstellung dann übernehmen. Für alle natürlichen Zahlen b und x. Nicht nur für irgendeine fixierte Basis, sondern für alle natürlichen Zahlen. Ja? Wenn Sie so etwas in Ihre Induktionsannahme hineinstecken, ich verstehe das für alle Basen, haben Sie sehr viel mehr, mit dem Sie arbeiten können, um dann zu sagen, ja, für alle Basen im nächsten Schritt kann ich das verifiziert bekommen. Sie kommen mit der Induktionsvoraussetzung richtig muskelbepackt da rein. Für alle Basen habe ich das verstanden. Das steckt in Ihrer Induktionsannahme, sollte ich sagen. Ja? Und Sie kommen dann hoffentlich raus mit der Aussage, ja, dann stimmt es auch im Schritt danach. Für alle Basen. Okay, haben wir da noch Fragen? Ja.
Was ist bei der B mit Höhe des Rekursionsbaums gemeint?
Okay, Rekursionsbaum, den haben wir besprochen im Kapitel über Bäume, nicht? Lassen Sie mich mal kurz schauen, dass wir den Rekursionsbaum mal so von der Struktur her, von dem ersten Schritt, in den Griff bekommen. Der Rekursionsbaum hat gesagt, okay, ich arbeite natürlich mit einer Wurzel. Das ist gewurzelt. So, und in der Wurzel trage ich die Parameter ab. Das trage ich jetzt mal nicht in dem Knoten selbst ab, sondern ich schreibe es daneben. Da trage ich die Parameter des Masteraufrufs ab. Die Parameter des Masteraufrufes sind B und X. So, und wenn ich jetzt weiß, dass das B tatsächlich von 0 verschieden ist, dann habe ich doch zwei, sagen Sie mir, wie es weitergeht. Sagen Sie mir, wie es weitergeht. In der Aufgabe, im Aufgabenteil B, da wird angenommen, dass X ist eine Zweierpotenz, ja? Lassen Sie mich jetzt konträr dazu annehmen, dass ich nichts weiß über das X. Wie sieht der Baum aus? Nur von der Spitze des Baums. Ich kann natürlich die Aufgabe nicht erklären. Ja? Was passiert, wenn das X ungerade ist? Hier ist die Wurzel. Wie viele Kinder habe ich? Ja, offensichtlich, du hast doch hier zwei rekursive Aufrufe. Zwei Kinder hast du doch. Nee, offensichtlich nicht. Ich habe genau einen Aufruf, nämlich wenn das x ungerade ist, und das ist meine Annahme, dann ist der neue Parametersatz b und x minus 1. So, x ungerade soll ich hier oben vermerken. Minus 1. Wurzel an dieser Stelle. So, und dann mal den Ansatz, dass wir wieder mit b und x hier an der Wurzel arbeiten und dass das x gerade ist. Welche rekursiven Aufrufe tätige ich? Unter der Annahme, dass das x tatsächlich, das muss ich hier fordern, größer als 0 ist. Das ist die Annahme. Naja, wenn das x gerade ist, dann wird mir doch gesagt, Mensch, der neue Parametersatz ist b² und x halbe. Und das ist das Kind. Das eine Kind. Und ich schreibe das jetzt mal als b², ja? Und dann habe ich hier das x halbe. Ja, und da muss man sich überlegen, was dann weiter passiert, ja? In dem Aufgabenteil B ist natürlich die wichtige Eigenschaft, dass das x eine Zweierpotenz ist. Und was das B wirklich fragt, wie hoch? Und warum ist die Frage nach dem wie hoch so interessant? Weil das gibt mir die Laufzeit an. Weil in einem rekursiven Aufruf, was passiert denn da? Naja, im schlimmsten Fall habe ich dann eine Division durch 2 und eine Multiplikation in einem rekursiven Aufruf, ja? Die dort anfallende Arbeit. Beziehungsweise eine Multiplikation und ich ziehe 1 ab. Die Höhe des Baums gibt mir damit wirklich an, wie viel Arbeit entsteht für große Werte von dem x. So, haben wir noch Fragen? Aufgabe 3. Okay, dieses Blatt ist so ein bisschen merkwürdig, weil in Aufgabe 4 kommen auf einmal Transitionssysteme wieder dran. Und warum ist das der Fall? Weil nächste Woche, wir müssen noch ein bisschen nachtragen über die Berechnung des PageRanks, aber in nächster Woche fangen wir dann sofort an mit endlichen Automaten. Und diese Aufgabe ist dafür da, dass Sie sich daran erinnern an Transitionssysteme. Die werden nämlich ein wesentliches, wichtiges Beispiel sein für endliche Automaten. Das ist ein nettes kleines Spiel, was Sie da treiben. Sie haben 24 Hölzer und Alice und Bob spielen, denke ich mal, wieder miteinander. Wo bist du, Bob? Doch, da bist du. Okay. Und in einem Zug können entweder 5 Hölzer entfernt werden oder wenn eine gerade Anzahl, ist kein Entweder-Oder, ja, das ist ein inklusives Oder. Oder wenn eine gerade Anzahl von Hölzern auf dem Tisch liegt, kann der Haufen halbiert werden. Derjenige Spieler hat verloren, der nicht mehr ziehen kann. Es gewinnt der Spieler, der als letzter einen Zug ausführen kann. Und das bedeutet, der Spieler gewinnt, nach dessen Zug nur noch 0, 1 oder 3 Hölzer auf dem Tisch liegen. Er kann nicht halbieren, weil das 1 oder 3 ist tatsächlich ungerad. Und er kann auch keine 5 Hölzer runternehmen. 0, 1 und 3 sind zu klein dafür. So, und das allererste, was Sie machen sollten, das Transitionssystem aufstellen. Die Aufgabe über Transitionssysteme, wir hatten eine Aufgabe, ja? Wir sind da ziemlich auf der dünnen Seite gewesen. Die Aufgabe über Transitionssysteme ist nicht gut gelaufen. Das war nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut gelaufen. Ja? Was müssen Sie machen? Was ist der zentrale Punkt, wenn Sie versuchen, ein Transitionssystem aufzustellen? Zustände. Ich muss wissen, was denn an dem Spiel wirklich wichtig ist. Und wenn Sie mal drüber nachdenken, gibt es da viel, was an diesem Spiel wichtig ist? Was muss ich mir merken, um tatsächlich das Spiel in den Computer zu bringen? Ja, diese Frage müssen Sie sich stellen, wenn Sie über die Konstruktion des Transitionssystems nachdenken. So. Das Transitionssystem sollten Sie entwerfen und wie gesagt, die Frage ist, was sollen die Zustände sein? So, und wenn Sie das Transitionssystem haben, dann sollen Sie im Wesentlichen nur noch die Ernte einfahren. Und Teil 1 des Einfahrens der Ernte ist, zu fragen, ob es wirklich so clever ist, von Alice im ersten Zug den Stapel zu halbieren. Wir fangen an mit 24 Hölzern, wir dürfen halbieren. Ist es klug, wenn Alice halbiert? Alice beginnt. Hat Alice vielleicht eine Gewinnstrategie? Und wie sieht diese Gewinnstrategie aus? Oder hat Bob eine Gewinnstrategie? Bob zieht allerdings als Zweiter. Ja? Wenn Alice eine Gewinnstrategie hat, kann es natürlich nicht sein, dass Bob eine hat. Haben wir Fragen? Zu dem Blatt, zu der Aufgabe 4. Okay. So, was ich dann machen möchte, ich möchte zum Schluss ein klein wenig herumspielen mit stationären Verteilungen. Ich schaue mir zuerst die folgende Kette an. Und da stelle ich mir vor, ich habe einen Frosch und der Frosch, der springt auf 4 Steinen. Stein 1, Stein 2, Stein 3, Stein 4. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 von Stein 1 beginnen, springt er nach 2, beziehungsweise mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach 4. Von 4 aus kann es passieren, dass er zurückspringt. Von 2 aus kann es passieren, dass er zurückspringt. Oder aber, dass er tatsächlich sich auf die Reise nach 3 macht, wo er aber auch wieder zurückspringen kann. Von 3 aus kann er nach 4 springen. Das ist alles vollkommen gleich wahrscheinlich. Beziehungsweise zurückspringen. Ich habe Ihnen jetzt die Definition der Kette vollständig aufgeschrieben. Allerdings nicht durch die Übergangsmatrix. Wie sieht die Übergangsmatrix aus? Von 1 kann ich mit Wahrscheinlichkeit, 0 bleiben. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gehe ich von 1 nach 2. Beziehungsweise ich kann tatsächlich mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach 4 laufen. Und so weiter. Hier ist die Definition der Kette vollständig gegeben. Meine Frage an Sie, ist die Kette ergodisch? Das war die Frage, die aufgekommen war. Existieren denn überhaupt deine Grenzwerte? Ja? Der Limes, existiert denn der überhaupt? Existiert der Limes hier? Das ist eine sehr, sehr schöne Kette, nicht? Der Frosch, der springt schön mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Existiert? Ist das eine schöne Kette? Oder ist die Gitte-Git? Eine Kette war ergodisch, genau dann, wenn der Graph stark zusammenhängt, beziehungsweise der Graph aperiodisch. Ist der Graph stark zusammenhängend? Boah, ich will irgendwo nach irgendwo hin, aber locker. Der ist stark zusammenhängend, der ist klasse. Ist der aperiodisch? Ja, das ist sowas von daneben, ne? Weil der ist periodisch. Dieses Mistding ist periodisch. Was ist denn das für ein Graph? Wenn Sie die Kantenrichtungen mal außen vor lassen. Warum ist der tatsächlich periodisch? Weil der, ja, der ist bipartit. So, du bist in der blauen Klasse, ja, du bist in der roten. Ja, dann bist du in der blauen, weil du bist ja verbunden mit dem roten. Ja, und dann bist du in der roten, weil du bist ja verbunden mit zwei blauen. Bipartit. Tja. Grenzwerte existieren nicht. Weil die einfach nicht die Wahrscheinlichkeit in ungeraden vielen Schritten, wenn ich sowas berechnen würde, in Anführungsstrichen, wie Limes, Pi 1,1, oben K, dann explodiert er, weil Limes k gegen unendlich, sollte ich sagen. Der Limes, wenn ich mir ihn anschaue, für ungerades k, Pi 2k plus 1, 1,1, der ist 0. Was sollte denn, schätzen Sie mal, ich weiß es nicht, ja? Lassen Sie uns mal schätzen. Was sollte denn der Limes sein, wenn ich tatsächlich Wege gerader Länge mir anschaue? Von 1 nach 1. Was sollte der Grenzwert sein? Wenn ich zwei Schritte lang laufe, dann bin ich entweder zurückgekehrt oder ich bin beim Kollegen. Ja? Ich bin also entweder hier oder dort. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich hier? Nach zwei Schritten. 1/2. Mit 1/2 bin ich da. Da sollte sowas rauskommen. Und sehen Sie, da kann aber kein Grenzwert existieren, ne? Wenn ich auf den ungeraden 0 und auf den geraden 1/2 bin. Ja? Das geht nun wirklich nicht. So, Kette 1, 2, 3 und 4. Die Kanten, die gehen, sind gerichtet wie folgt. So. Es geht mit Wahrscheinlichkeit 1 Drittel von 1 nach 2, mit Wahrscheinlichkeit 1 Drittel von 1 nach 3 und mit Wahrscheinlichkeit 1 Drittel von 1 nach 4. Nee, tut es nicht. Es geht mit Wahrscheinlichkeit 1 Viertel von 1 nach 4, mit Wahrscheinlichkeit 1 Viertel von 1 nach 3 und mit Wahrscheinlichkeit 1 Viertel von 1 nach 2. Das ist keine Markov-Kette. Doch, 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 weil ich es noch nicht gesagt habe, dass ich mit 1 Viertel bleibe, wo ich bin. Mit 1 Viertel, nicht mit 1 Viertel diesmal, sondern mit 1 Drittel bleibe ich, wo ich bin, im Zustand 2, gehe über von 2 auf 3, beziehungsweise von 2 auf 4. Mit Wahrscheinlichkeit 1,5 bleibe ich im Zustand 3, beziehungsweise springe von 3 auf 4. Mit Wahrscheinlichkeit 1 bleibe ich, wo ich bin. Stationäre Verteilung durch Hinschauen. Nichts lineares Gleichungssystem. Was ist die stationäre Verteilung? Was ist die Grenzverteilung? Ist die Kette überhaupt ergodisch? Das ist das Erste, was wir fragen sollten. Die ist nicht ergodisch. Warum ist sie nicht ergodisch? Kommen Sie von 2 nach 1? Das ist nicht der Fall. Was ist denn die stationäre Verteilung? Oder was ist eine stationäre Verteilung? Wir haben jetzt nicht mehr wirklich die Garantie, dass es genau eine stationäre Verteilung gibt. Die Kette ist daneben. Die hat den Schwachpunkt nicht ergodisch zu sein. Was ist denn eine stationäre? Was würden Sie sich vorstellen, wären die Komponenten einer stationären Verteilung? Ja?
0001.
Aha. Ne? Stellen Sie sich mal vor. Der Vierer. Der schaut zu, wie die anderen Zustände so langsam ausbluten. Der zieht die Lebenskraft aus 3, aus 2, aus 1. Die können zwar noch so ein bisschen rumzappeln, ja, die bleiben ja mit Wahrscheinlichkeit 1/4 da, wo sie sind. Aber so ganz schön ist es nicht, weil sie geben immer mehr von ihrem Saft ab. Ja. Es muss zur Neige gehen. Das ist die stationäre Verteilung. Stellen Sie die Übergangsmatrix auf. Und verifizieren Sie, dass wenn ich den Vektor von links ran multipliziere an die Matrix, kriege ich den Vektor wieder raus. Wenn ich natürlich in dieser Verteilung bin, was passiert da? Ich bleibe, wo ich bin, klar, ja. So, und jetzt möchte ich schließen mit der folgenden Frage. Meine Matrix P ist symmetrisch. Was heißt das? P und ein I, J ist dasselbe wie P, J, I. Können Sie mir eine stationäre Verteilung angeben? Welche Verteilung ist stationär? P ist N mal N. Welche Verteilung ist stationär? Erste Komponente, zweite Komponente, letzte Komponente. Sie müssen keine lineare Algebra treiben. Sie können das sofort sagen. Kette ist merkwürdig. Wenn ich einen Schritt nach vorn mache, von I gehe nach J, dann ist das im Wesentlichen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, also wenn ich einen Schritt zurück mache, ja, von J nach I, zurück. Auch nach vorn, soll ich sagen, ja? Von J nach I, von I nach J. Der Schritt in der Vergangenheit von J nach I, der Schritt in der Zukunft von I nach J, gleich wahrscheinlich. Das können Sie sich so vorstellen, dass wenn Sie die Markov-Kette sich als Film veranschaulichen, der Film, der sieht irgendwie, wenn Sie ihn von vorn ablaufen lassen, der sieht genauso aus, als wenn Sie ihn von rückwärts laufen lassen. Ja? Stationäre Verteilung ist? Ja. Dankeschön und ich wünsche Ihnen viel Freude bei den Aufgaben.